Folie machen. Denn mein Thema ist Maria von Bethanien. Und das ist mein Thema, weil das ist schon ganz lange meine Lieblingsperson aus der Bibel. Also natürlich abgesehen von Jesus, aber genau. Also es ist so eine Frau, die irgendwie so ein Vorbild für mich ist und die mich sehr begeistert irgendwie. Und ich habe erst eigentlich vorgehabt, über was ganz anderes zu predigen. Und dann war ich war für 2 Wochen in Augsburg im Gebetshaus. Und dann habe ich gedacht, dann wird Gott mir ganz viele spektakuläre neue Erkenntnisse schenken und so. Aber irgendwie ist es ja manchmal so, dass Gott einen irgendwie immer wieder zu denselben Sachen zurückführt. Und dann war ich da und dann kamen so Sachen wie Psalm 139 und so Sachen, wo man sich denkt, oh Gott, ehrlich, schon wieder? Bin ich damit nicht durch? Kann ich nicht mal irgendwas, also ja, kannst du mir nicht mal was Neues zeigen? Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, das ist, ja, das ist so ein Thema für mich, das bleibt irgendwie und das, also genau, und genauso ist halt auch mit diesem Thema über Maria. Und deswegen dachte ich teile das mit euch einfach. Ja, und ja, ich habe es gibt drei markante Geschichten, wo Maria drin vorkommt. Und die werde ich mit euch angucken. Immer halt mit dem Fokus auf Maria und euch so ein bisschen teilen, was mich an ihr fasziniert, was wir von ihr lernen können. Genau. Und die erste Geschichte ist die von Maria und Martha, die ihr ja bestimmt kennt. Vielen Dank. Genau, und damit fangen wir direkt mal an. Das ist nämlich ganz schön, finde ich. Das Erste, was wir von Maria lernen ist oder hören, ist, dass sie in einem Haus war, wo Jesus mit seinen Jüngern hingekommen ist. Und die hatten, das ganze Haus war voller Gäste. Und was wir über Maria lesen, ist, dass sie sich hingesetzt hat. Das finde ich echt faszinierend. Weil es würde bestimmt niemand über mich sagen. Aber das ist so das Erste, was wir lesen. Maria setzte sich zu den Füßen Jesu nieder. Und das finde ich irgendwie ganz toll, wie das so da steht. Dieses Wort, was da steht für hinsetzen, ist dasselbe Wort, was man auch für Schafe benutzt, wenn die auf der Weide sind, um zu lagern und Gras zu fressen. Also das ist nicht mal kurz hinsetzen und dann wieder gleich aufstehen oder so, sondern es ist wirklich da bleiben. Und genau, und das finde ich echt faszinierend, dass Maria echt auch wie so ein Schaf ist in dem Fall. Also dass sie wirklich sich hinsetzt und diese Worte von Jesus aufnimmt und isst. Jesus sagt ja, wir leben von seinen Worten. Und genau, und tatsächlich ist es ja so, dass es viele andere Sachen um sie rum gab, die sie eigentlich zu der Zeit hätte tun sollen, nämlich eben die Gäste zu bedienen. Genau, und das macht sie aber nicht, sondern sie lässt es bewusst liegen und setzt sich hin. Genau, und sie macht auch nicht, was ich wahrscheinlich probiert hätte, Multitasking, ne? Hier ein bisschen Jesus bedienen und gleichzeitig versuchen, ein bisschen was zuzuhören oder so. Macht sie auch nicht, sondern sie setzt sich hin und bleibt da und hört zu und gibt Jesus ungeteilte Aufmerksamkeit. Und das ist was, was mich sehr fasziniert und was ich total von Maria lernen will. Dann finde ich auch ganz interessant, dass Maria irgendwie so überhaupt nicht auf Menschen schaut. Also da waren ja die Jünger dabei und vielleicht auch noch andere Gäste auf jeden Fall. Sie schaut überhaupt nicht danach, was andere erwarten oder was jetzt die Etikette wäre oder irgendwelche Vorschriften. Nämlich dieses sich einem Rabbi zu Füßen setzen, das war ein Fachausdruck für Schüler eines Rabbis zu sein. Und das war halt nur Männern vorbehalten. Also Jesus hatte ja nur männliche Jünger, wie wir wissen. Und alle Rabbis hatten nur männliche Jünger. Also nur Männer durften das Rabbi-Schüler sein und sich zu seinen Füßen setzen. Genau, also wir Frauen durften natürlich in die Synagoge gehen und da den Gottesdienst zuhören, also saßen sie aber auch getrennt von Männern. Und wir sehen das ja bei Paulus, dass er sagt, die Frauen sollen zu Hause ihre Männer fragen, wenn sie irgendwas wissen wollen. Genau, aber Maria kümmert sich gar nicht darum. Das finde ich echt interessant, dass sie einfach sich dorthin setzt, zu den Füßen, so wie die Jünger, und zuhört. Und das fand ich ganz lustig. Maria kommt ja von dem Namen Miriam und man weiß nicht so genau, was bedeutet, aber es ist eine mögliche Bedeutung ist die Widerspenstige. Und das fand ich ein bisschen witzig, dass es vielleicht so ein bisschen auf Maria auch so hindeutet, dass sie halt so ein bisschen ja auch rebellisch ist gegen solche Normen und sagt, nee, das Wichtigste ist jetzt nicht, was andere Leute sagen, ob es jetzt irgendwie unangebracht ist, dass ich hier bin, sondern sie will echt Jesus zuhören und bei ihm sein. Genau. Und sie hört überhaupt nicht auf Menschen, sondern sie hört nur auf das, was Jesus sagt. Und das finde ich total nachahmenswert. Ich hatte vor kurzem, hat mir ein Freund so einen Kopfhörer gezeigt, den er hat, der so die Außengeräusche ausblendet, wo man dann nur die Musik so richtig intensiv hört. Und als ich da mit Musik gehört habe, das war so ein krasser Unterschied im Vergleich zu meinen normalen Kopfhörern, wo man immer drumherum so viel andere Sachen hört. Und da habe ich irgendwie so dran gedacht, also als ob Maria so einen Kopfhörer hat, dass sie nur die Worte von Jesus hört. Genau. Und überhaupt nicht dieses, was Menschen sagen, was Menschen denken. Und es ist irgendwie auch für mich gerade so ein großes Thema, weil das ist auch was, was mich sehr geprägt hat. Also ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und meine Eltern haben mir sehr oft, vor allem in meiner Pubertät, immer gesagt, ja, was sollen denn die Leute von uns denken und mach mal dieses und jenes und mach dieses und jenes nicht, weil was denken denn dann die Leute und so weiter, ne? Das ist was, was mich mega geprägt hat und es ist wirklich nicht immer schön. Genau, weil man sich da so drum drehen kann, was Leute von einem denken, also egal ob positiv oder negativ, aber dass man halt so, Johannes Hartl nennt es, unter dem Blick von Menschen lebt und sich so danach ausrichtet, entweder von Menschen gut gefunden zu werden oder Angst zu haben, anzuecken und an sich irgendwie aufzufallen, negativ oder so. Und ja, so Menschenfurcht ist gerade so voll mein Thema und ich finde, das kann man von Maria unheimlich gut lernen. Dieses Leben unter Gottes Blick. Jetzt auch, wo ich die Predigt vorbereitet habe, da war das auch so, da habe ich halt die ganze Zeit drüber nachgedacht oder ich hätte die ganze Zeit drüber nachdenken können, ah, wie kommt das an, wie finden das die Leute, werden die das verstehen und so weiter, ne? Und damit kann man so viel Energie irgendwie verschwenden, indem man über solche Sachen nachdenkt, die eigentlich gar nicht wichtig sind, weil es ist wichtig, unsere Identität kommt von Gott und mein Wert kommt von Gott und nicht von Menschen. Was sind Menschen denn, dass sie über mich beurteilen können? Genau. Dann das Zweite, was über Maria hier steht, ist, sie hörte den Worten Jesu zu. Also das hatte ich schon so ein bisschen. Genau, also die nimmt, wir lesen nicht, dass Maria irgendwie diskutiert hätte, dass sie was gefragt hätte, dass sie irgendwie sie eingemischt hätte oder so, sondern sie hat nur zugehört. Und ja, dieses Wort in sich aufgenommen, dieses Leben, diese Worte, die aus Jesu Mund gekommen sind. Und damit steht sie in einer guten biblischen Tradition, denn Petrus hat gesagt, dass Jesus Worte des ewigen Lebens hat. Und Jesus selber hat gesagt, dass wir eben von den Worten, die aus seinem Mund kommen, leben. Genau. Und genau das ist, was Maria macht. Sie hört diese Worte zu und sie nimmt sie in sich auf. Und lebt, also ja, und bekommt dadurch Leben, das Leben von Jesus. Und ich habe so gedacht, ja, also ich habe mich manchmal gefragt, was Jesus da wohl so gesagt hat oder worüber er geredet hat. Aber dann dachte ich, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, was er genau gesagt hat. Und ich glaube auch nicht, dass Maria alles verstanden hat, was er gesagt hat. Das haben ja auch nicht die Jünger. Aber sein Wort war vollmächtig und es war nicht wie Menschenwort. Und es hat Kraft und es hat Leben und es verändert uns. Und ich glaube, das ist genau das, was Maria auch angezogen hat und was sie fasziniert hat und warum sie das so wichtig genommen hat. Genau. Also in der Bibel steht, dass die ganze Fülle von Gott in Jesus gewohnt hat. Und da war sie. Und das hat sie aufgenommen irgendwie, diese Fülle von Gott. Genau. Und das finde ich echt so schön, auch wie Maria sich dem so zuwendet und sich hinwendet zu diesem Wort. Und wirklich zuhört. Und das ist auch was ich versuche, gerade so ein bisschen mehr zu lernen, zu hören. Genau, das ist irgendwie, also mir fällt es nicht so sehr schwer, mir Zeit für Jesus zu nehmen unbedingt, aber ich kann auch sehr gut mir diese Zeit einfach dann füllen, indem ich Bibel lese oder irgendwie Sachen nachlese oder forsche oder Fürbitte mache oder alles Mögliche. Aber einfach nur still zu sein und zu hören, ist jetzt nicht was einem so, also was mir so automatisch irgendwie leicht fällt. Genau, und das probiere ich gerade mehr zu üben auch, halt einfach wirklich still zu sein, zu hören, was ist dran, auch wenn ich Bibel lese, vorher zu hören oder währenddessen zu hören, was will Gott mir sagen, bevor ich irgendwelche Kommentare lese oder alles Mögliche mache. Genau, oder wenn ich mit Menschen rede, dass ich höre auf Gott, was ist jetzt dran, was soll ich sagen, was soll ich fragen, keine Ahnung. Oder wenn ich durch meinen Alltag gehe, auch zu hören, wie will Gott mich leiten? Also habe ich die ganze Zeit meine Pläne im Kopf und will dieses und jenes tun? Oder oder hat Gott die Möglichkeit, mich zu leiten, mir Impulse zu geben. Und ich muss erst mal hören, bevor ich gehorchen kann. Und dann, ich glaube, dass Gott das gerne will. Und so hörendes Gebet, ne, das sollte eigentlich nicht eine Methode sein, eine von vielen, sondern wir sollten eigentlich immer so offene Ohren haben und hören. In Jakobus steht ja, wir sollen nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sein. Und ich glaube, wir gucken oft nach diesem Tätersein, ne? Aber ich glaube, wir brauchen auch erstmal Hörer zu sein. Also selbst das ist schon nicht so leicht, finde ich zumindest. Genau, und das ist was ich von Maria auf jeden Fall lernen möchte, zu hören auf Jesus, was er sagt. Und dann das Dritte, da steht, Maria hat das gute Teil erwählt. Und das ist, Brauni, du kannst mal das nächste Bild machen. Da ist nochmal ein Bild von dieser Szene so ein bisschen. Das mag ich sehr, das ist von Vermeer. Und es ist so, ich mag das so, weil Maria wirklich so gechillt irgendwie da sitzt und genau. Das ist, und während die Martha so, das sieht man ihr schon richtig an, dass sie was tun will und die Maria sitzt so entspannter. Das ist so cool. Genau. So, also, Maria erwählte das gute Teil. Das finde ich auch interessant. Also, sie hat irgendwie nichts wichtiger genommen als Jesus. Und sie hat irgendwie sich entschieden, jetzt diesen Moment zu nutzen. Und ich stelle mir das echt vor, dass es wie so, also wie kostbar das auch sein muss, so nah bei Jesus zu sein. Es ist ja nicht nur, ihn zu hören, sondern auch, keine Ahnung, sie hat sein Lachen gesehen und seine Stimme gehört und ihn gerochen und irgendwie so seine ganze Gegenwart so erlebt. Und es ist so kostbar. Das ist was ihr nicht mehr genommen werden kann, sagt Jesus. Es ist so wie so ein Moment, der ist jetzt da und der bleibt einem, glaube ich. Das hat sie bestimmt nie mehr vergessen. Und ich habe so gedacht, Maria ist so jemand, die erkennt den Kairos. Also im Griechischen gibt es ja zwei Worte für Zeit und Chronos ist diese Zeit, die immer vergeht, ganz normal. Und Kairos ist dieser besondere Moment, den Gott gemacht hat, wo Gott irgendwas tun will und den man erkennen muss, um ihn nicht zu verpassen. Und ich glaube, Maria ist so jemand, die erkennt diesen Kairos. Man könnte so sagen, Gäste sind immer da oder Hausarbeit wird es immer zu tun geben. Aber Jesus ist nicht immer da, ne? Er war jetzt in diesem Moment da. Und Maria hat gemerkt, jetzt ist der Moment, wo ich mich hinsetzen muss und das nicht verpassen darf. Und die ist total fokussiert, finde ich, auf Jesus. Sie ist nicht wie Martha. Jesus sagt über Martha, dass sie beunruhigt und besorgt ist von vielen Dingen. Genau, und Maria ist nicht so, sondern sie ist ausgerichtet und fokussiert und ja, sie ist jetzt im Hier und Jetzt, genau. Sie ist jetzt in diesem Augenblick. Und sie entscheidet sich. Sie will lieben und hören noch vor dem Dienen. Genau. Und dann habe ich noch ein bisschen nachgedacht über dieses, sie hat das gute Teil erwählt, weil das ist irgendwie ein Ausdruck, der ist so ein bisschen komisch oder es erschließt sich nicht so schnell, finde ich. Und ich habe so ein bisschen gelesen und in der Bibel kommt es ziemlich oft vor, dieses Teil oder Anteil oder auch Erbteil. Und vor allem im Alten Testament wird es oft gesagt. Zum Beispiel, also ganz oft kommt es vor in dem Zusammenhang, dass Gott dem Volk Israel ja Land gegeben hat und jeder hat einen Teil davon bekommen, also einen Anteil daran. Genau. Außer nämlich ein Stamm, das kannst du mal die nächste Folie machen, bitte. Genau, nämlich der Stamm Levi. Da steht, dass der Herr sonderte den Stamm Levi dazu aus, die Lade des Bundes zu tragen, vor dem Herrn zu stehen, seinen Dienst zu verrichten und in seinem Namen zu segnen. Darum bekam Levi weder Anteil noch ein Erbe mit seinen Brüdern, denn der Herr selbst ist sein Erbteil. Genau, also Gott hat die Leviten ausgesondert, damit sie nur für ihn dienen, also damit sie ganz in seinem Heiligtum dienen können. Genau, und die haben und hatten deswegen keinen Acker, also die haben keinen Anteil von dem Land bekommen. Nämlich damit sie, wie jeder weiß, Gartenarbeit kann sehr viel Zeit mit sich bringen. Genau, und die Leviten mussten dieses nicht tun. Die mussten nicht ihr Land bestellen und sich nicht selber versorgen und sowas alles. Und die haben, sondern sie waren frei, wirklich nur auf Gott, also nur Gott zu dienen. Und Gott sagt, dass er ihr Anteil ist. Also Gott ist ihr Lohn. Gott ist der, der sie versorgt. Gott ist derjenige, auf den sie vertrauen sollen. Genau. Und sie brauchen nicht irgendwelche Schätze sammeln. Sie müssen sich nicht selber versorgen und kümmern, sondern Gott ist ihr Anteil. Und Gott ist ihr Erbe. Und Gott will das eigentlich nicht nur für die Leviten, sondern das steht auch da, dass Gott das für ganz Israel will. Steht zum Beispiel in Jeremia 10. Jakobs Anteil aber ist nicht wie diese, denn der Herr ist es, der das All gebildet hat. Also Gott will eigentlich das Erbe und der Teil von jedem von uns sein oder von jedem von Israel erstmal sein. Genau, aber das gibt es auch im Neuen Testament zum Beispiel, das habe ich gelernt, das wusste ich auch noch nicht, aber wusstet ihr, dass ihr einen Teil am Baum des Lebens habt und einen Teil am neuen Jerusalem? Das steht in Offenbarung 22. Wenn jemand etwas von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt. Also wir haben einen Teil am Baum des Lebens und wir haben einen Teil am neuen Jerusalem. Mir ist nicht ganz klar, was das genau bedeutet, aber irgendwie scheint es darauf hinzudeuten, dass uns gehört und dass wir zu dem gehören. Und das hat irgendwie was damit zu tun, das hat schon was mit heute zu tun. Also ich glaube nämlich, dass Jesus genau über dieses Konzept irgendwie mit Maria, also davon redet. Weil ich glaube, Maria ist genau so jemand, die macht es. Die guckt nicht auf die irdischen Dinge, auf das, was sie hier zu tun haben müsste, sondern sie wählt Jesus als ihren Teil, als ihr Erbe, als ihren Schatz, als ihre höchste Priorität, wo ihr Herz hingehört. Und das macht sie, indem sie Prioritäten setzt in ihrem Leben, in ihrem Tun. Genau, und ich glaube, dass wir das alle auch tun sollen und dass es für uns ein Vorbild sein kann, weil wir ja alle eigentlich so wie die Leviten dazu berufen sind, Priester zu sein und Gott zu dienen und nicht zuerst im Irdischen zu sein und uns um die Sachen hier zu kümmern, wobei das natürlich auch wichtig ist, keine Frage, aber es soll nicht unsere höchste Priorität sein. Und ich habe gedacht, Maria ist so jemand, die sammelt Schätze im Himmel. Sie investiert in diese Beziehung mit Jesus, weil das ist das Einzige, was bleibt in die Ewigkeit. Genau. Und das ist auch sowas, was ich total von Maria lernen will, weil ich bin auch so geprägt. Ich komme aus einer Familie von selbstständigen Handwerkern. Und da ist es auch so, dass man nie eigentlich ruht, sondern immer kommt zuerst die Arbeit, ne, und dann das Vergnügen und so. Und wir hatten so einen Garten und man muss immer erst so eine Gartenarbeit erledigen, bevor man sich hingesetzt hat. So. Und das ist so total, wie ich geprägt bin. Erstmal alle To-Do-Listen abarbeiten, erstmal alles tun, was zu erledigen ist. Und dann irgendwann mal, wenn das alles geschafft ist, dann darf ich ruhen und darf ich vielleicht auch bei Jesus ausruhen oder mir Zeit nehmen oder so. Genau, aber der Punkt ist ja, dass dieser Zeitpunkt eigentlich nie kommt. Ne? Also sobald ein Punkt auf der To-Do-Liste fertig ist, kommt zwei neue dazu. Und es gibt eigentlich nie, dass nichts mehr zu tun gibt. Ne? Und deswegen ist es sowas, was wir lernen dürfen, einfach für die wichtigen Dinge wirklich Zeit einzuplanen. Und die wichtigen Dinge, die sind eigentlich die Dinge, die jetzt vielleicht nicht unbedingt sich aufdrängen und vor unseren Augen stehen im Sinne von, ich muss jetzt die Spülmaschine ausräumen oder einkaufen gehen oder so, sondern die wichtigen Dinge sind die, die in Ewigkeit bleiben, und das ist vor allem unsere Beziehung, also erstens unsere Beziehung auch untereinander und solche Dinge, aber auch eben vor allem unsere Beziehung zu Jesus, und das sollte oberste Priorität haben in unserem Leben, in unseren Entscheidungen, in unserer Zeit. Genau. Und das will ich uns auch nochmal so als Gemeinde sagen, dass es für uns irgendwie das Wichtigste sein sollte, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und ich war ein bisschen traurig so, als ich gehört habe, dass dieser Oasentag, dass da irgendwie so ganz wenig Leute nur waren. Und ich habe gedacht, das ist so schade, weil das sollte unsere höchste Priorität haben. Und wenn es solche Zeiten gibt und solche Angebote gibt, dann wäre das so cool, dann wäre es so gut, wenn wir das nutzen einfach. Genau. Ja, also das ist so meine erste Geschichte von Maria. Und ich habe euch nochmal als Zusammenfassung diese Uhr mitgebracht. Also das steht so für diese Geschichte. Ja, es gibt viele Dinge, um die wir besorgt und um die wir beunruhigt sind. Und alles erscheint dringend, aber nur eins ist wirklich nötig. Erwähle das gute Teil, denn das wird nicht von dir genommen. Genau. Dann die zweite Geschichte. Brownie, kannst du mal die übernächste Folie machen? Genau. Das steht in Johannes 12 und es ist die Salbung von Bethanien. Das hat 6 Tage vor dem Passa stattgefunden, also 6 Tage vor dem Passa, wo Jesus gefangen genommen wurde, was eigentlich ziemlich genau heute der Tag wäre sozusagen, also 6 Tage vor Karfreitag. Genau. Und hier steht auch, wo das war, nämlich in Bethanien, also in der Nähe von Jesus, also in der Nähe von Jerusalem, 2,7 Kilometer ungefähr entfernt. Und Jesus war also schon auf dem Weg dahin nach Jerusalem zu seinem letzten Weg. Und da kommt er wieder in dieses Haus von Maria, Martha und Lazarus, weil es eben seine Freunde waren, weil er dort öfters war und übernachtet hat. Genau, und da passiert eben diese Geschichte, genau, dass sie dort ein Abendessen hatten. Dann nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagte aber Judas, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Da sprach Jesus, lasst sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Genau, noch so ein bisschen Hintergrund, Sachen, genau, nämlich dieses Salböl. Also Salböl wurde schon im Alten Testament benutzt für sakrale Zwecke. Also Könige, Priester wurden gesalbt und der Tempel wurde gesalbt, als er geweiht wurde. Und überhaupt heilige Orte und Geräte wurden gesalbt mit Salböl. Genau, und man hat es aber auch im Alltag benutzt, also so wie unsere Körperpflegemittel, genau, zu hygienischen und ästhetischen Salben von Gesicht und Körper. Es hat auch so eine Art, so ein bisschen wie Parfüm ist es auch, genau. Und man hat es auch für Krankensalbungen benutzt und weil es schmerzlindernd war. Und das hatte halt so eine Basis von Öl, Olivenöl meistens. Und dann, bei den Männern war das oft so, dass sie nur mit Öl gesalbt wurden, also diese Alltagssalbung meine ich jetzt. Und bei Frauen hat man dann so ein spezielles Salböl genommen, wo dann noch Gewürze und Duftstoffe und sowas drin waren. Und das ist zum Beispiel diese Narde. Jetzt mal die nächste Folie machen, bitte. Das ist ein Baldriangewächs. Die übernächste, genau. Das ist ein Baldriangewächs, genau. Und dieses Öl, das ist in den Blättern und im Stamm und in der Wurzel drin. Und es hat anscheinend sehr stark geduftet. Und das wächst nur im Himalaya auf 3000 bis 5000 Meter Höhe. Und man hat es auch verbrannt als Räucherwerk, das sieht man da oben, genau. Und man hat es schon zu Salomos Zeiten nach Israel importiert. Und weil das eben so ein weiter Weg war, ne, bis zum Himalaya, war das eben sehr, sehr teuer. Genau. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich ein Nardenöl bei Amazon bestellt, aber Amazon ist leider nicht so schnell wie sein Ruf, deswegen, ich hab nicht erst gestern die Predigt vorbereitet. Genau, ich hätte euch voll gerne das gezeigt, weil mich hätte selber voll interessiert, wie es riecht, aber ja, leider, es ist nicht rechtzeitig angekommen. Aber vielleicht, wenn ihr dran denkt, zeige ich es euch irgendwann nochmal. Genau, und dann, es gibt eine Parallelstelle in Lukas und da steht auch, dass dieses Öl in so einer Alabasteramphore war. Kannst du mal die nächste Folie machen? Also auch das war so eine nochmal eine besondere Aufbewahrungsart. Es waren so kleine Fläschchen mit einem dünnen Hals und aus so einer Gipsart, die so durchscheinend war. Genau, oben war das mit Ton oder mit Wachs versiegelt, damit es nicht verdunstet. Genau, und in der Parallelstelle steht, dass sie das zerbrochen hat und man hat das Ganze zerbrochen, um es halt zu benutzen, oder man hat eben oben den Hals von den Fläschchen abgebrochen. Genau. Also, hier steht, dass es Salböl von echter, sehr kostbarer Narde war. Und diese Narde ist, oder was Maria hier gemacht hat, ist für mich so ein Bild von Anbetung, wie wir Jesus anbeten sollen. Und da sieht man drin, finde ich, dass Anbetung echt sein soll. Also echt ist ja kostbare Narde. Also Anbetung soll echt sein, aus ganzem Herzen, nicht vorgetäuscht, sondern echt so. Und ich finde, was der Samuel heute vom Lobpreis gesagt hat, ist genau das. Also aus ganzem Herzen, ne? Nicht irgendwie was vortäuschen, so alles ist super, sondern mit ganzem Herzen Gott anzubeten. Dann, Anbetung ist kostbar. Also hier steht, die Narde war sehr kostbar, habe ich schon gesagt. Und da stand ja drin, dass Judas gesagt hat, dass man das für 300 Denare hätte verkaufen können. Das war echt sehr viel Geld, nämlich das Jahresgehalt eines Tagelöhners. Das wären heute ungefähr 20.000 bis 30.000 Euro. Ganz schön krass. Genau, und es gibt Ausleger, die sagen, dass es vielleicht so war, dass der Vater von Maria, Martha und Lazarus, die Martha, die war die Älteste, die hat das Haus geerbt, dann der Lazarus hat das Geschäft und den Acker bekommen und Maria hat als ihr Erbe diese Amphore mit Nardenöl vielleicht bekommen. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so gesichert ist. Auf jeden Fall könnte das sein, dass es so war. Und wenn es so war, dann war dieses Nardenöl alles, ihr ganzes Erbe, alles, was sie hatte, ihre ganze Absicherung, ihre Mitgift, wenn sie noch hätte heiraten wollen, dann wäre das ihre einzige Chance auf soziale Absicherung gewesen. Also alles, was sie hatte. Und dass es vielleicht ihr Erbe war, das hat mir natürlich sehr gut gefallen, weil das passt sehr gut zu diesem anderen Gedanken, dass Gott unser Erbteil ist. Genau, jedenfalls, also Anbetung ist kostbar. Das heißt, sie kostet was? Was ich loslasse. Ich opfere was. Maria macht es hier ganz praktisch. Sie gibt es hin. Sie verschwendet, also sie zerbricht es sogar und gibt alles hin, gießt es ganz aus. Und genau, das ist, was Gott von uns möchte. Nicht Perfektion, sondern echte Anbetung aus ganzem Herzen. Das ist kostbar für ihn. Und dann, Anbetung ist Verschwendung. Ne? Also sie hatte jetzt nicht nur 3-4 Tropfen von diesem Nardenöl genommen, was man normalerweise gemacht hat, weil es hat so stark gerochen, dass man nur ein paar Tropfen genommen hat von dieser Narde und hat die in ganz viele, konnte damit ganz viel Amphoren mit Öl versetzen und die haben dann alle gut gerochen. Man hat es sehr gewissenhaft eingeteilt eigentlich. Aber Maria hat hier einen halben Liter und sie hat ihn ganz über Jesus ausgekippt. Das ist echt ganz schön verschwenderisch, ne? Und das sagen ja auch die anderen Leute sofort. So nach dem Motto, ah, es wäre doch nicht nötig gewesen, es ist doch ein bisschen übertrieben. Genau. Und sie macht es auch unwiederbringlich, ne? Also auch dieses Fläschchen, dieses Alabastergefäß war wahrscheinlich auch kostbar, aber sie hat es auch zerbrochen. Also sie konnte es dann nicht mal mehr als Blumenvase benutzen oder irgendwas, sondern es war einfach mal, ja, weg. Genau, und das glaube ich auch, dass Anbetung so ist. Anbetung ist Verschwendung. Sie wird nicht unbedingt verstanden und sie kann auch Kritiker hervorrufen. Und dann das vierte, Anbetung hat bleibende Folgen. Nämlich hier steht, dass das ganze Haus erfüllt wurde von dem Duft der Narde. Und das Wort, was da steht, erfüllt, das ist dasselbe Wort, was auch benutzt wird, wo zum Beispiel steht, dass der Tempel vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Also es muss so gewaltig gewesen sein. Und sie hat die Füße von Jesus mit den Haaren abgetrocknet. Und das heißt, ihre Haare haben dann genauso gerochen wie Jesus. Das ist eigentlich cool, finde ich. Also sie hatte dann denselben Duft an sich wie Jesus. Also sie hat ihn gesalbt und sie wird auch selber dadurch gesalbt. Das heißt, wenn wir was opfern für Jesus und ihm Anbetung geben, dann bleibt auch selber was bei uns davon und beschenkt uns und verändert uns. Genau, und dann, Jesus sagt, dass Maria ihn im Voraus für sein Begräbnis gesalbt hat. Also man hat Tote auch danach, als Begräbnisritus sozusagen gesalbt. Wir wissen ja, dass es bei Jesus dazu nicht mehr kam, weil er schon wieder auferstanden war. Aber Maria macht das sozusagen im Voraus. Und das ist irgendwie auch cool, weil das hat Johannes Hadler das so irgendwie sehr eindrücklich beschrieben, dass man damals halt nicht immer zu geduscht hat und so und dass und dieses Nardenöl halt sehr intensiv war und dass Jesus halt noch ganz lange danach gerochen hat und auch wahrscheinlich, als er 6 Tage später am Kreuz hing, das letzte war, was er gerochen hat. Und das finde ich irgendwie ein sehr bewegendes Bild. Genau, also Anbetung hat was Bleibendes, was die Zeit auch überdauert. Also wir wissen ja nicht, was aus Maria geworden ist, das würde ich manchmal gerne wissen. Ich habe mich gefragt, hat die vielleicht später mal eine Hausgemeinde gegründet oder irgendwas? Genau, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall, immer wenn man dieses Evangelium liest, lesen wir davon, was Maria gemacht hat. Und das heißt, so ja, das überdauert die Zeit. Ne? Die ganze Zeit lesen wir das, dass es Auswirkungen hat. Genau. Was ich aus dieser Geschichte von Maria lerne. Also ich finde, hier gibt es ziemlich viele Parallelen zu der ersten Geschichte, zu dieser Maria und Martha-Geschichte. Nämlich, Maria ist wieder zu den Füßen von Jesus. Also Hingabe und Unterwerfung und Ehrerbietung bedeutet es. Auch hier ist sie ganz bei Jesus und sie sieht nur ihn, obwohl andere Menschen dabei sind. Also genau wie beim ersten Mal sind auch hier seine Jünger dabei und vielleicht auch noch andere Gäste und das waren wahrscheinlich auch wieder alles Männer. Und was Maria gemacht hat, war nicht sehr, überhaupt nicht konventionell, weil auch hier ist es so, dass Frauen nicht einfach Männer in der Öffentlichkeit berühren durften und so. Und dann hat sie nicht ihr Haar bedeckt, was Frauen auch machen mussten eigentlich. Nur Prostituierte haben das nicht gemacht. Alle anderen Frauen waren immer verschleiert und mussten ihr Haar bedecken. Aber das sind alle so Sachen, die ihr auch wieder überhaupt nicht wichtig sind. Dass die, was ihr egal ist, wo sie nicht danach schaut, wo sie echt nur auf Jesus schaut. Genau, also ich glaube, ihr Herz ist wirklich so ganz auf Jesus ausgerichtet. Genau, und auch hier wählt Maria, sie entscheidet sich, alles, was sie hat, zu geben und zu opfern. Und nicht auf Druck oder weil sie das irgendwie müsste oder so, sondern sie will das. Sie will ihre Liebe zu Jesus ausdrücken, glaube ich. Weil Liebe ist so, die muss sich ausdrücken, die kann nicht nur bei sich selber bleiben. Genau. Und auch hier, sie sucht so diese Nähe und Intimität mit Jesus, so als ob es nur die beiden irgendwie gäbe. Sie sieht irgendwie nur ihn. Das finde ich so faszinierend. Und auch hier ist es wieder so, dass Maria diesen Kairos erkennt, diesen Moment. Jetzt ist er da, ne? Wir lesen das. 6 Tage später wird Jesus gefangen genommen und noch 2 Tage später oder noch 1 Tag später ist er tot. Das heißt, ja, sie hat es nicht aufbewahrt und gesagt, naja, irgendwann kann ich das vielleicht schon nochmal machen. Ich denke nochmal drüber nach. Sondern, nee, sie hat jetzt diesen Impuls vielleicht von, ja, bestimmt von Gott gehabt und hat gesagt, jetzt ist der Moment, wo ich Jesus salben soll. Jetzt ist der Moment, wo ich alles ihm geben kann. Jetzt ist der Moment, wo ich ihm meine Liebe zeigen kann. Und ja, sie ist dem nachgegangen. Sie denkt nicht an ihre Zukunft, also wenn es wirklich ihr Erbe war, dann sie denkt nicht daran, wovon soll ich leben, wie wird mein Leben weitergehen, wer versorgt mich, sondern sie sieht nur dieses jetzt gebe ich Jesus alles. Genau. Und auch hier verschwendet sie verschwendet diesmal nicht Zeit, sondern das, was sie hat. Also ihr, das, was ihr wertvoll war, was sie hatte. Und sie hat es alles hingegeben aus Dankbarkeit und Liebe. Genau. Also auch hier geht es um Prioritäten. Sie entscheidet sich hier, geben ist wichtiger als besitzen. Genau. Und wieder, Jesus ist wichtiger als alles andere. Und auch hier ist es so, dass Jesus sie lobt. Das ist auch was Auffälliges, finde ich, genau wie in der ersten Geschichte, dass er sie lobt vor allen anderen, sie wertschätzt und sie auch als Vorbild für andere darstellt. Genau. Deswegen zusammenfassend für diese Geschichte möchte ich euch ermutigen zu sagen, Jesus ist alles wert. Gib dich ihm ganz hin und schenke ihm verschwenderisch deine Liebe. Genau, mein Symbol wäre jetzt eigentlich das Nardenöl gewesen, ne? Aber wie wir wissen, habe ich das ja nicht. Ich habe jetzt mal so ein schönes Trüffelöl hier mitgebracht, weil es ist auch Olivenöl und es ist auch kostbar, weil Trüffel und so. Und das hier sind übrigens 100 Milliliter, also 5-mal so viel wäre das andere gewesen. Genau. So, und dann kommen wir noch zu der letzten Geschichte und das ist die Auferweckung von Lazarus aus Johannes 11. Und irgendwie ist diese Geschichte ein bisschen anders und die erdet einen auch so ein bisschen, finde ich, und es zeigt uns, dass Maria keine Heilige im Sinne von, sie ist nicht perfekt oder so, für euch abgehoben, sondern wir finden hier irgendwie eine Maria, die ist irgendwie anders. Und das finde ich total schön. Und diese Geschichte, die Auferweckung des Lazarus, die findet zwischen den beiden anderen statt, also zwischen Maria und Martha und zwischen der Salbung von Bethanien. Und hier gibt es echt viele Unterschiede so. Also wir sehen das, dass Lazarus, ihr Bruder, länger schon krank war und Maria und Martha haben zu Jesus schicken lassen und ihm ausgerichtet, der, den du lieb hast, ist krank. Und dann steht nochmal ausdrücklich da, Jesus liebte die Martha und ihre Schwester und Lazarus. Aber was macht Jesus? Er geht nicht etwa schnurstracks hin, um den zu heilen, nein. Sondern da steht, er bleibt noch 2 Tage dort, wo er war. Und dann sagt er aber seinen Jüngern schon, dass er vorhat, Lazarus von den Toten aufzuerwecken. Und dann kommt er endlich hin und Lazarus liegt schon 4 Tage im Grab. Und dann steht da über Maria, Maria aber blieb im Haus sitzen. Und dieses Wort, das steht für sitzen bleiben, ist so eine Verlaufsform. Also das heißt nicht, die saßen nur in dem Moment gerade mal im Haus, sondern das heißt, dass es schon andauernd so war, also schon lange, beständig. Genau. Und ich glaube echt, dass Maria hier so völlig irgendwie von Trauer überwältigt ist, so gelähmt und gefangen, depressiv, traurig. Und sie geht nicht mehr aus dem Haus. Genau. Und wahrscheinlich ist sie auch, vielleicht ist sie wütend auf Jesus, vielleicht ist sie, grübelt sie, vielleicht, bestimmt hat sie viele Fragen. Ich glaube, sie ist bestimmt enttäuscht. Genau. So ähnlich wie die Jünger nach dem Tod von Jesus, die sich ja auch in diesem Obergeschoss irgendwie eingeschlossen haben und nicht rausgehen. Genau. Und Maria ist diesmal, die geht nicht von selber auf Jesus zu, wie sie es bis jetzt gemacht hat, sondern sie bleibt da. Und diesmal braucht sie irgendwie Hilfe und sie braucht eine Hilfestellung, um zu Jesus zu kommen. Und das finde ich interessant, dass es gerade Martha ist, die hier ihr hilft. Nämlich da steht, dass Martha halt zuerst zu Jesus gegangen ist und mit ihm geredet hat und so weiter. Und dann, genau, in Vers 28 steht, und sie rief ihre Schwester Maria und sprach heimlich zu ihr, der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilends auf und kam zu ihm. Und das finde ich so schön, dass wir, also Jesus weiß das ja, ne? Jesus weiß, dass Maria gerade so deprimiert ist, dass sie nicht zu ihm kommen kann irgendwie. Und deswegen benutzt er Martha, um sie zu rufen. Und ich habe gedacht, das ist für uns auch so. Manchmal haben wir so Zeiten, wo wir nicht selber zu Jesus kommen können, weil wir so mit uns in uns gefangen sind oder deprimiert sind oder was auch immer. Und dann brauchen wir Geschwister, die uns sagen, Jesus ist da und er ruft dich. Und irgendwie motiviert sie das so sehr. Und dann schafft sie es aufzustehen und rennt irgendwie direkt zu Jesus hin. Und genau, und was macht sie? Da steht wieder, sie fällt ihm zu Füßen. Genau, in allen 3 Geschichten ist es so, dass Maria zu den Füßen von Jesus ist. Und dieses Niederfallen und zu Füßen fallen, das kommt in der Bibel ganz oft vor. Und immer, wenn es da steht, bedeutet es immer Anbetung. Und es bezieht sich immer auf Gott oder auf Jesus. Und wenn Menschen versucht haben, andere Menschen anzubeten oder vor ihnen niederzufallen, dann sind sie immer daran gehindert worden. Genau, also sie betet und ich glaube, das bedeutet, das heißt, dass Maria Jesus anbetet, obwohl sie selber in Leid und Schmerz ist. Trotzdem unterwirft sie sich Jesus und ehrt ihn, obwohl sie ihn bestimmt nicht versteht und wütend ist und traurig und alles. Aber sie bleibt nicht anklagend und irgendwie sauer in diesem Haus sitzen und schmollt, sondern sie geht zu Jesus hin und wirft sich vor ihm hin. Und ja, sie kommt so, wie sie ist, mit ihrer Trauer, mit ihrer Anklage, mit ihren Fragen. Und sie mutet sich Jesus zu in ihrer Verzweiflung, ihren Vorwürfen, ihren Tränen. Genau, und sie sagt, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Das kann man jetzt, weiß ich nicht, also ich denke, das kann man verschieden auslegen, aber ich finde, es klingt schon so ein bisschen vorwurfsvoll, ne? Das klingt schon ein bisschen wie eine Anklage so. Oder zumindest wie Unverständnis so. Warum bist du nicht da gewesen? Warum hast du meinen Bruder nicht gerettet? Genau. Und so nach meiner Beobachtung ist es so, dass wir Menschen irgendwie, wenn wir in so einer Situation sind, oft für uns selber bleiben. Also mir geht es schon so und ich kenne auch viele andere Menschen, bei denen es so ist, die sich dann so zurückziehen und versuchen, in solchen Situationen mit sich selber alles auszumachen, irgendwie selber da durchzukommen, vielleicht sich zurückziehen vor anderen Menschen, aber sich auch zurückziehen vor Gott. Und genau, und Maria macht es überhaupt nicht, sondern sie kommt echt so, wie sie ist, zu Gott. Und Gott will das ja, das habe ich ja schon gesagt, Gott will echte Anbetung, so dass wir so kommen, wie wir sind, in jeder Situation, auch wenn es uns schlecht geht, gerade dann. Und ich habe was Cooles dazu gelesen, das würde ich euch gerne kurz vorlesen. Genau, von Martin Schleske ist das ein Zitat. Das hat mich sehr angesprochen, da steht... Wie oft hören wir die Stimme Gottes nicht, weil wir meinen, es müsste ein lieblicher und schöner Klang sein, in dem wir beten. Das ist wie, wenn ein Kranker meint, er müsse zuerst gesund werden, um zum Arzt zu gehen, denn so krank wie er sei, könne er es sich dem Arzt nicht zumuten. Unser Glaube ist oft so mutlos, weil wir uns Gott nicht zumuten. Unser Glaube ist schwach, weil wir meinen, wir müssten vor Gott stark sein. Unser Glaube ist krank, weil wir glauben, wir müssten gesund sein. Weil wir uns nicht zumuten, wie wir sind, hören wir die ermutigende Stimme Gottes nicht. Nicht nur der fromme Glanz, sondern auch der Schatten meiner Seele kann zu beten lernen. Genau. Und das ist, glaube ich, genau, was Maria macht. Und das ist was, was ich total auch von ihr lernen will. Weil das ist auch was, was mich voll betrifft, dass ich gerne stark sein will und selber alles schaffen will und so. Und so ein gutes Bild natürlich auch irgendwie abgeben will. Und auch vor Gott, ich will, es fällt mir viel schwerer, zu Gott zu kommen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe versagt, ich habe gesündigt, ich habe falsche Prioritäten gesetzt, ich habe alles Mögliche gemacht. Genau, oder wenn ich wütend bin und ihn nicht verstehe oder so. Und es zeigt sich zum Beispiel darin, habe ich gemerkt, dass es mir oft schwer fällt, so Gebet in Anspruch zu nehmen. Zum Beispiel, wenn wir im Gottesdienst dann so eine Ministry-Zeit haben, dann denke ich ganz oft, wie sieht denn das jetzt aus, wenn ich da hinkomme? Also zum einen kommen da wieder diese Menschenfurcht rein. Genau, aber zum anderen auch dieses, ja, ich muss mir selber erstmal eingestehen, ich bin schwach, ich brauche gerade Gottes Hilfe, ich bin bedürftig, ich brauche dieses und jenes. Und Gott will das so gerne. Und manchmal stehen wir uns da selber so im Weg. Genau. Und ich habe gedacht so, ich glaube, Jesus freut sich über diese Begegnung mit der Maria genauso wie über die anderen beiden, ne? Auch wenn sie diesmal gefühlt ihm nichts bringt, ihm nichts gibt. Wobei, stimmt das überhaupt? Weil dann habe ich gedacht, eigentlich gibt sie Jesus auch was. Sie schenkt ihm nämlich wieder diesmal ihr Herz, ihren Stolz, ihre Tränen, ihren Zerbruch, ihre Anklagen, alle Bitterkeit, ihre Trauer, alles. Ihr ganzes Ego eigentlich, weil ich weiß nicht, wer von euch gerne vor anderen Leuten weint, also ich gehöre nicht dazu. Und aber es macht ihr gar nichts aus, so sie kommt so echt zu Jesus und genau, das ist so cool. Ja, und Jesus hält es auch aus, ne? Er weist Maria auch überhaupt nicht zurecht und sagt irgendwie, ach, du bist so kleingläubig und warum weinst du denn überhaupt und hängst dich hier an irdische Menschen oder was weiß ich, sondern er weint mit ihr, steht da, er ist auch selber bewegt und er leidet mit ihr und er versteht ihren Schmerz. Und dann steht da auch noch, dass Jesus wütend wurde oder ergrimmte im Geist. Und ich glaube nicht, dass er wütend war wegen Marias Kleinglauben, weil dieses Wort, was da steht, das kommt auch dann vor, wenn Jesus Dämonen so bedroht und austreibt. Und ich glaube, dass Jesus einfach so erschüttert ist über diese Macht, die der Tod hat und die Trauer hat über Menschen, weil das ihm so widerspricht als Leben. Das ist, also er ist das Leben. Er will nicht, dass wir geknechtet werden vom Tod oder von Trauer oder von irgendwelchen Dingen. Und er ist darüber erschüttert, dass, ja, dass es uns so quält oder so arg bewegt. Und deswegen, und dann setzt das, glaube ich, Jesus auch in Bewegung. Und daraufhin geht er hin und erweckt Lazarus auf. Also natürlich hat er das sowieso vorgehabt, aber ich glaube schon, dass ihn auch diese Erschütterung von Maria dazu mitbringt. Genau. Und Maria, also die zerbricht so vor Jesus und ist ganz leer vor ihm. Und deswegen kann Jesus, glaube ich, ihr auch so begegnen wie noch nie vorher. Und ich glaube, also Jesus, also sie hat hautnah miterlebt, wie Lazarus auferweckt wurde. Das ist das größte Wunder, was Jesus in seiner Erdenzeit getan hat. Und er sagt es selber, dass er ihr die Herrlichkeit Gottes gezeigt hat. Also so wie den Jüngern auf dem Berg der Verklärung zum Beispiel. Sie hat die Herrlichkeit von Jesus gesehen. Sie hat, und ich glaube, dass sie da wirklich auch erkannt hat, dass er nicht nur ein Rabbi war, nur ein Lehrer, sondern dass er wirklich das Leben ist, dass er der Messias ist. Und ich glaube, dass in dieser Geschichte nicht nur Lazarus ein neues Leben bekommen hat, sondern auch Maria. Und dass das letztlich dazu geführt hat, zu dieser Geschichte, die eigentlich danach kommt, eben die Salbung von Bethanien, dass sie dann wirklich so ihr ganzes Leben auf Jesus gesetzt hat und neues Leben von ihm bekommen hat und deswegen nicht mehr an irdischen Dingen auch festhalten musste, sondern ihm alles hingeben konnte, aus Dankbarkeit und aus Anbetung. Genau. Ja. Und als Symbol für diese dritte Geschichte habe ich euch hier so ein Herz mitgebracht, was man aufmachen kann. Und da drin ist ein Taschentuch. Genau, das steht einfach dafür, dass wir unser Herz vor Gott aufmachen können und ausschütten können und echt sein können und auch im Schmerz und in Trauer. Genau. So, das sind die drei Geschichten. Und ich habe euch nochmal kurz zusammengefasst, so was ich an Maria so toll finde oder was ich von ihr lernen will. Genau, Maria ist freimütig, Maria ist wahrhaftig und echt und schüttet ihr Herz vor Gott aus. Maria erkennt den Kairos, lebt im Hier und Jetzt. Sie lebt unter dem Blick Jesu, sie ist nicht von Menschenfurcht bestimmt. Sie wählt Jesus als ihren Teil. Sie setzt Prioritäten, die dem entsprechen. Maria sucht die Nähe und Intimität mit Jesus vor allem anderen. Und Maria gibt Jesus alles hin, was sie hat und ist eine wahre Anbeterin. Und bei Maria erfüllt sich das auch, dass Gott sagt, naht euch Gott, dann wird er sich euch nahen. Also Jesus lässt diese Nähe zu Maria immer zu und er belohnt, er ermutigt sie, er fördert sie, er will sie, er lobt sie dafür. Und ich glaube, das ist auch, was uns ermutigen kann. Und ich habe mir so gedacht, ich würde gerne jetzt direkt in die Ministry-Zeit gehen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich würde euch gerne einladen, drei Gruppen zu machen und euch zu überlegen, welcher dieser drei Geschichten fühlt ihr euch gerade innerlich zu Hause oder was hat euch angesprochen. Die erste Geschichte, Maria und Martha, dieses Prioritäten setzen, zu Jesu Füßen sitzen, ihm zuhören, das gute Teil erwählen, Jesus meine Zeit schenken, das sind da so Stichpunkte. Dann die zweite Geschichte, die Salbung, das sind Punkte wie Hingabe an Jesus, ihm alles geben und opfern, sich an Jesus verschwenden, Anbetung. Und das dritte ist dieses Echtsein vor Jesus, in Schwachheit zu ihm kommen, das Herz ausschütten und auch gerade Leute, die vielleicht so im Haus gerade sitzen und nicht selber zu Jesus kommen können, Anbetung in schweren Zeiten und Leid. Und ich habe gedacht, ich würde gerne, dass ihr einfach drei Gruppen macht, sagen wir mal Geschichte 1 auf diese Seite und Geschichte 3 hinten und dass ihr euch einfach dort so zusammenfindet und dass ihr dann so kleine Grüppchen macht oder auch zu zweit oder zu dritt zusammengeht, wie ihr möchtet und dass ihr einfach füreinander betet für diese Punkte. Ihr könnt es kurz austauschen, wenn ihr möchtet und dann euch einfach ja dafür segnet und dafür betet, dass ihr in diesen Punkten wächst, einfach das, was euch angesprochen hat. Und darauf reagiert.